Herzlich willkommen aus Locarno zum Kritik.de und Arteschock-Podcast mit Rüdiger Suchsland und mir, Frederik Jäger.
Hallo, ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Leserinnen.
Jetzt wird sogar gegendert. Wir sprechen über mehrere Filme. Wir beginnen mit einem Wettbewerbsbeitrag aus Deutschland, nämlich Helena Wittmanns Film Human Flowers of Flesh. Das ist ein Film, der uns auf eine Reise mitnimmt, auf ein Schiff. Ein Schiff, das gesteuert wird oder beziehungsweise das von einer... dass einer Frau gehört, die fünf Männer mitnimmt auf dieser Reise, die vermutlich für sie arbeiten und vielleicht im Kleinen schon eine Faszination mitrepräsentieren für die Fremdenlegion, die diese Frau entwickelt und deren Reise, die als Ziel vorgibt. Wir reisen von Marseille über Korsika nach Algerien und am Schluss treffen wir auf den Fremdenlegionär Denis Lavant oder Denis Lavant als der Fremdenlegionär, wie wir ihn schon aus Beau Travail, der Fremdenlegionär auf Deutsch, von Claire Denis kennen. Was ist das für ein Film und habe ich in meiner, sagen wir mal, interpretativen Zusammenfassung schon etwas getroffen oder falsch gelesen?
Nein, du hast, glaube ich, Frederik, nichts falsch gelesen, sondern vieles getroffen. Ich glaube, du hast Sachen verraten, die sich einem Zuschauer, der nicht das Presseheft oder die Beschreibung gelesen hat, erstmal gar nicht so genau mitteilen. Nämlich zum Beispiel, dass die Frau, die gespielt wird von einer griechischen Darstellerin, die wir kennen aus den Filmen von Asena Sangaris und von... wie heißt ihr künstlerischer Kompagnon? Jetzt fällt mir gerade von Lanthimos natürlich, Yorgos Lanthimos, pardon, ist mir gerade ständig auf dem Schlauch, die man kennt, das Gesicht jedenfalls, und das ist eine internationale Crew, es ist nämlich auch Portugiesen und Franzosen und Deutsche, die da mit auf diesem Boot sind. Dass die aber diese Figur, diese Frau, die Eignerin des Schiffes ist, das hat sich mir zumindest gar nicht erschlossen. Das ist andererseits auch nicht besonders wichtig, scheint mir.
Frederik, das ist allerdings ein Detail, das tatsächlich im Film besprochen wird. Das wird ja im Film nicht so viel erklärt. Es gibt auch wenig Dialoge, aber das ist eine der Sachen, die im Film tatsächlich mal explizit gemacht wird.
Dann habe ich in dem Moment nicht zugehört oder auf was ganz anderes geachtet. Das ist ein Film, ich will mal ruhig so anfangen, der natürlich nicht narrativ ist, natürlich nicht, weil wenn man den ersten Film Drift gesehen hat von Helena Wittmann, der damals in Venedig, glaube ich, in der Settimana lief, dann weiß man, wie die ungefähr schon erzählt, nämlich sie erzählt, aber nicht auf eine klar narrative Weise. Ich würde sagen, dass sie viel mehr ein Tableau vor uns ausbreitet, aus Versatzstücken, aus Fragmenten, die man sich als Zuschauer auch bis zu einem bestimmten Grad beliebig zusammensetzen kann. Es erschließt sich allerdings. Und es gibt einfach ganz klare Zusammenhänge und Verweise. Man muss halt genau hingucken und man muss ein bisschen über diesen Film nachdenken. Aber das klingt jetzt fast zu zwanghaft, denn das macht ziemlich viel Spaß. Mir hat dieser Film, der sinnlich eine sehr starke sinnliche Kraft hat, mir hat der sehr gut gefallen. Das sind schöne Bilder. Aber es ist sicherlich auch nicht ein Film für jedermann und jede Frau, weil es ist ein Film, der vom Zuschauer eine Aktivität verlangt, die manche andere Filme nicht vom Zuschauer verlangen.
Ja, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum man zu einem Festival wie Locarno fährt, weil hier Filme auch prominent platziert werden, die sich nicht dem klassischen Story- und Plotmodell unterwerfen, das wir irgendwie so oft akzeptieren als den filmischen Standard, nämlich Filme, die über ihre Geschichte, teilweise sogar ohne Bilder, ohne auf die Bilder zu gucken, mit dem Smartphone in der Hand irgendwie im Hintergrund konsumieren lassen. Um ein Extrem zu nennen, das sicherlich aktuell sehr dominant ist in der Wahrnehmung von Bewegtbild. Hier gibt es eine Offenheit für Formen, wo das Bild zuerst kommt, vielleicht auch die Geräusche und die Töne. Ich finde das bei dem Film naheliegend, dass Helena Wittmann, die auch für andere als Kamerafrau arbeitet, auch hier ihre eigenen Bilder schafft, weil der Film eben nicht anders als von diesen Ausschnitten her, glaube ich, zu denken ist. Also es gibt natürlich inhaltliche Referenzen und wie du schon meintest, die Narration, die es gibt, ist fragmentarisch und folgt eben nicht einem Modell von psychologischen, deutbaren Figuren, die irgendwie dann miteinander in Beziehungen treten, die irgendwie irgendwelche Traumata verarbeiten oder was man sonst so kennt in anderen Filmen.
Es ist ganz lustig, ich habe schon gestern haben wir ja den Podcast, den ihr inzwischen hoffentlich alle gehört habt, aufgenommen auf Englisch mit zwei Kolleginnen über die besten Filme der Welt. Und da habe ich schon gedacht, wir beide müssen mal möglichst bald einen Podcast zusammen machen, wo wir über sowas wie die Zukunft des Kinos reden. Und da hattest du nämlich gemeint, ich sei ja sehr pessimistisch, vielleicht kulturpessimistisch und du so optimistisch, was die Zukunft des Kinos angeht, wenn ich das jetzt so aus der Erinnerung zusammenfasse. Und jetzt gerade ist es umgekehrt, dass du ein bisschen kulturpessimistisch redest so über diese Dominanz des bösen psychologischen Erzählrealismus oder wie wir das nennen wollen, des Hollywood-Modells. Da bin ich jetzt ein bisschen optimistischer. Ich finde das gar nicht so dominant und ich glaube außerdem, dass ein Film wie der von Helena Wittmann nur dadurch funktioniert, dass wir bestimmte Modelle, es sind ja mehrere, weil es auch den europäischen Autorenfilm gibt, der, wenn wir an von dir schon erwähnt, Claire Denis denken, klassisch erzählt, aber nicht unbedingt Hollywood-mäßig erzählt, aber schon viel stärker über eine Handlung, die von A nach B nach C führt. Und viel stärker über bestimmte Figuren, die auch mal erklären, was sie machen und die in irgendeiner Weise vielleicht psychologisch triftig geschildert sind. Ich glaube, dass der Film von Helena Wittmann nur so funktioniert, dass er sich zu diesen verschiedenen Modellen des Erzählkinos verhält. Der würde überhaupt nicht funktionieren, ohne dass wenn wir diese Modelle nicht im Kopf hätten, weil wir gewissermaßen dadurch, dass wir sie im Kopf haben, mit den Versatzstücken, die sie, die Regisseurin uns liefert, etwas anfangen können. Und du machst einen Ansatz, dass du dazu was sagen möchtest, deswegen unterbreche ich jetzt mal meinen Sermon.
Ja, also es war nicht so pessimistisch gemeint, sondern tatsächlich eher bezogen darauf, dass es, dass die Begriffe, die wir verwenden, aus diesen Kontexten stammen. Denn natürlich Narrativ gibt es hier auch, nur eben nicht die gleiche narrative Form, wie wir sie sonst kennen. Und ich glaube, dass wenn wir über Kino reden, müssen wir manchmal differenzieren, was wir damit eigentlich meinen. Deswegen, weil sich manchmal sonst so komische Fragen einschleichen, die man auch hier in Locarno manchmal hört. Kurz nachdem ich aus eben Human Flowers of Flesh rauskam, traf ich auf eine Kritikerkollegin, die als erstes meinte, wer wird denn das im Kino gucken? Und das sind so gewisse Reflexe, dass Kritiker glauben, für irgendwie eine Mehrheit des Publikums reden zu müssen oder für eine kommerzielle Viabilität des Kinos, die mir aufstößt, weil das eigentlich gerade nicht unsere Aufgabe sein sollte, sondern es geht ja eher um die Vermittlung und für eine breite Idee von Kino, zu der dann eben auch ein psychologisches Kino auch gehört und ich habe da gar nichts gegen. Im Gegenteil, ich bin ein großer Fan von Kino, das psychologische Effekte sowohl auf die Figuren als auch auf die Zuschauer und deren Verquickung irgendwie bietet.
Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Es gibt ja auch diese, bei einem Museum, wenn wir auf die Biennale gehen und in einem Pavillon eine Installation sehen, dann sagen auch kaum Leute, wie das würde ich mir zu Hause aufstellen oder nicht aufstellen. Manche sagen sowas dann schon, aber das ist dann auch immer ein bisschen komisch. Andererseits möchte ich auch ganz klar denen, die uns zuhören, Lust darauf machen, denn der Film von Helena Wittmann, der wird irgendwann in Deutschland gezeigt werden und ich bin, erstens, man kann ihn dann im Kino gucken und man sollte das auch tun, denn das ist natürlich schon ein Film, genau, und das ist eben auch, scheint mir, unsere Aufgabe als Filmkritiker, denen, die uns zuhören und die uns lesen, Lust zu machen darauf, sich mal mit Dingen, die etwas abseits vom Üblichen liegen, auseinanderzusetzen und ihnen auch erklären, wie man so einen Film von Helena Wittmann zum Beispiel sehen könnte. Und jetzt nehme ich mal gerade hier das Aufnahmegerät, denn Frederik hat jetzt eine Pizza bekommen und ich hatte schon was gegessen, insofern werde ich das jetzt nicht machen müssen. Ich glaube, dass das schon ein Film ist, der uns eine ganze Menge auch eben ja, gewissermaßen an die Seite gibt, in die Hand gibt. Das ist, was ich sagen wollte, um damit Spaß zu haben und um da Schönheit zu erleben und um da auch was erzählt zu bekommen, was gezeigt zu bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig.
Genau, also wir sind jetzt schon ganz schnell abgekommen eigentlich von der Beschreibung des Films und vielleicht wäre es doch noch hilfreich, ein bisschen was davon zu tun. Das ist nämlich ein Film, der sich unheimlich konzentriert auf bestimmte Perspektiven. Und es hat es damit auf sich, dass wir immer nur kleine Ausschnitte zu sehen bekommen. Wir starten mit einer Bewegung, die in einem Panoramabild endet. Und das wird, glaube ich, auch dann das einzige Panoramabild bis zum vielleicht allerletzten Bild des Films bleiben. Es ist ein Film, der eigentlich dazu einladen würde, wenn man jetzt irgendwie daran denkt, dass wir eben in Marseille starten und über die Klippen auf dieses Schiff gucken, auf dieses große Segelschiff, das sie dann gemeinsam betreten, von dem ein kleines Boot ablegt, um dann die Truppe hinzuholen. Der Film ist aber sehr konzentriert darauf, uns immer diese Welt und diese Zusammenhänge der Figuren, die unter anderem Pflanzen trocknen und sammeln als eine ihrer Aktivitäten, in so wirklich kleinen Ausschnitten zu zeigen, dass die erst dann zusammen ein Bild ergeben.
Genau, das ist nämlich ganz interessant, da auch mal kurz auf den ersten Film von Helena Wittmann nochmal zu kommen, Drift, der auch eine Geschichte erzählt, aber vor allem davon lebt, dass in der Mitte des Films wir als Zuschauer mit dem Film eine gute halbe Stunde, ich glaube es sind fast 45 Minuten, uns auf einem Boot befinden, das den Atlantik überquert. Und ich fand das einen grandiosen Film und das ist vor allem auch das, woran ich mich vor allem erinnere, diese intensive sinnliche Erfahrung auf dem Meer zu sein mit der Regisseurin, mit ihrer Kamera. Und da ist wirklich das Meer, der Atlantik, die Hauptfigur, kann man sagen. Und da sind die beiden Personen, die auf diesem Boot reisen, gewissermaßen Nebenfiguren. Die tauchen schon immer wieder mal auf. Von denen wird auch erzählt, ihre Beziehung. Aber das ist überhaupt nicht die Hauptsache. Und hier liegt der große Unterschied zu dem neuen Film von Helena Wittmann, weil nämlich dieser Film auch darin viel fragmentarischer ist, dass wir gar nicht so sehr es ist, wie gesagt, ein sinnlicher Film. Es ist wir erleben diese Bootsfahrt schon sehr gut. Wir können die uns vorstellen, auch in vielen Details. Nachts, wie die Leute schlafen, wie heiß es da ist. In dem Sinn passt der Film gut nach Locarno, wo es ja auch im Schatten teilweise hier 28 Grad hatte, die Tage. Und auch nachts, wenn die Piazza-Filme zu Ende sind, ist oft noch sehr warm und heiß und auch so verschwitzt, schwül ist. Und da habe ich mich zumindest daran erinnert gefühlt, dann auch, als ich den Film sah, weil da auch viele Leute tagsüber in der Sonne dösen oder dann sich in den Schatten legen. Man sieht sie dösen, man sieht sie wach sein, aber trotzdem liegen und liegend miteinander sprechen. Und man sieht aber eben diese vielen kleinen Tätigkeiten, die Frederik gerade beschrieben hat, diese Fragmente. Und über die Fragmente wird eigentlich das Ganze erzählt, über die Einzelteile und nicht so sehr, dass wir sehr lange Einstellungen hätten wie in Drift, wo man eigentlich ja so sich gewissermaßen für eine ganze Weile aus einer Perspektive auf dem Meer befindet. Das ist für mich einer der großen Unterschiede. Du willst was sagen, ja?
Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass aus diesen Fragmenten, die das Leben auf diesem Schiff vor allem erzählen, dass sich dazu eine zweite Ebene eben gesellt, die ich schon angeteasert habe mit den Legionären, den fremden Legionären. Und dass diese auch auf ganz merkwürdige Art und Weise eigentlich in den Film hineinkommen, als Körper und als Gesang und als Menschen, die irgendwie beobachtet werden. Aber man weiß auch nicht genau, von wem und wie. Und es gibt so eine Faszination für die irgendwie geprägt ist von einer, würde ich sagen, schon gewissen körperlichen Erotik, die man auch aus anderen Filmen kennt, die sich mit dem Militär beschäftigen. Das ist ja irgendwie eine Gemeinsamkeit von vielen von diesen Filmen. Und die man dann hineinlegen kann in die restliche Geschichte.
Genau. Genau, es werden Texte gelesen, in denen von der Fremden Legion die Rede ist. Es werden relativ früh in dem Film hört man einen langen Gesang, eine Art, ja, es ist ein sehr melancholischer Männergesang, der wohl eines der bekannten Lieder der Fremden Legion ist. Im Abspann sieht man dann, dass es so eine Schallplatte gibt, Märsche und Gesänge, war, glaube ich, der Titel der Fremden Legion. Und daraus ist das offensichtlich entnommen. Und die weibliche Hauptfigur, die geht da an einer Kaserne entlang, die, ist das in Korsika oder ist es in Marseille, jedenfalls in Frankreich noch sich befindet, wo sie diesen Gesang hört, also bevor die auf das Boot gehen. Also diese Fremdenlegions, diese Ebene des gewissermaßen Nachforschens und der Annäherung an die Fremdenlegion, die dann in diese Begegnung mündet in Algerien, und die auch vorher schon in teilweise historische Aufnahmen und historische Berichte mündet, in denen vor allem, ich habe jetzt den Namen vergessen, eine berühmte Kaserne, in der davon die Rede ist, auch von diesem Kasernenleben, zu dem dann ein Markt gehört, wo die sich mit Essen versorgen, die Legionäre zu den Bordelle gehören. Und wo die Ausgangsregeln, es wird gesagt, die mussten um 23 Uhr zurück sein und diverse Einzelheiten des Lebens. Es wird zum Beispiel auch gesagt, dass zu bestimmten Zeiten viele Deutsche in der Fremden Legion waren. Und das ist ganz interessant, dass die Faszination dieser weiblichen Hauptfigur hier gewissermaßen eine offenbar vorhandene Faszination der Regisseurin spiegelt. Denn das habe ich schon drüber nachgedacht, dass eine junge Frau wie Helena Wittmann sich offensichtlich ja auch für diese, zumindest mal für das Kennenlernen dieser fremden Legionswelten interessiert. Und dann natürlich haben wir, glaube ich, sogar noch eine dritte bis vierte Erzählebene. Denn dieses Boot, wo man dann kurz eben an Drift denken kann, das ist ja gleichzeitig sowieso ein geschlossener Raum, wo sich ganz auf ganz engem Raum viele Leute bewegen und irgendwie miteinander arrangieren müssen. Also dieses Schiff als ein besonderer Ort, der dann auch gespiegelt wird durch kurze Passagen, die ich im Film nicht erkannt habe, auch im Nachspann. Erst habe ich realisiert, dass das aus Marguerite Duras Buch Der Matrose von Gibraltar kommt. An Duras tatsächlich kann man da drin denken, denn die hat sich ja auch immer als Schriftstellerin wie als Filmemacherin für Männerwelten interessiert. Und da hatte ich da aber, ohne an den Matrosen zu denken, auch tatsächlich im Film schon mal gedacht. Und dann hat es natürlich diese Segelbootreisen an der Küste entlang im Mittelmeer, und dann ist ein Portugiese und eine Griechin mit an Bord, also zwei Seefahrervölker. Da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen gedacht, es ist so ein mittelmeerisches Gefühl, was man da erlebt, weil es auch ein ganz anderes Meer ist als der Atlantik in Drift. Ein viel ruhigeres Meer, manchmal ist es fast windstill und es ist ganz flach, es gibt kaum Bewegung auf See. Und alles dies verstärkt natürlich den Eindruck von Frieden und Ruhe und Gemächlichkeit und Zeitlosigkeit, gibt dem Ganzen etwas Meditatives. Und das alles, das hat mir gut gefallen, das sieht man nicht oft im Kino. Und das ist, ich würde es so erzählen, dass Helena Wittmann da auch so etwas wie den, sagen wir doch mal ganz klassisch, den Geist des Mittelmeers auferstehen lässt und sich auch ein bisschen an die Geschichte des Mittelmeers und dieser Beziehung zwischen den nordafrikanischen Staaten, in dem Fall Algerien, und natürlich sind das Kolonialbeziehungen und es sind auch Sklavereibeziehungen, und Europa sich damit auseinandersetzt. Und last not least muss man sich klar machen, dass eine Route von Marseille, also von Südfrankreich über Korsika nach Algerien, auch die umgekehrte Route ist, die heute viele Menschen in Anspruch nehmen, die nämlich von Afrika über Nordafrika nach Europa zumindest wollen. Und dieses Mittelmeer, das kann man heute, glaube ich, auch nicht sehen, ohne an die Fluchtbewegungen zu denken und an die Menschen, die dabei sterben und die von Europa nicht gewollt werden. Und das alles, denke ich, spielt hier eine Rolle.
Es ist ein Film, der, glaube ich, dazu einlädt, sehr viele Gedanken zu entwickeln. Also es klingt jetzt sehr banal, ja? Nee, aber es ist ein Film, der diese Möglichkeit gibt, ohne dass man ihn dann darauf festnageln müsste. Aber diese Gedanken sind irgendwie sowohl im Film angelegt, als auch dann eine Leistung von uns als ZuschauerInnen, die dann eben Verbindungslinien herstellen, die ob sie jetzt intentional angelegt waren oder nicht, durch den Film möglich werden.
Ja, es ist keine Überinterpretation, glaube ich. Das würde ich von mir weisen, dass jetzt diese, oder von uns weisen, dass jetzt, dass wir jetzt hier nur Sachen reinlegen. Aber es ist klar, man muss die Sachen auch ein bisschen rausholen aus dem Film, aber sie oder freilegen, aber sie sind schon da drin angelegt und präsent. Und insofern ist das ein Film, der ein Beispiel auch bietet für die vielen Möglichkeiten des Kinos. Da sind wir uns dann, glaube ich, einig, jenseits auch von klassischen Narrationen.
Ja, ich würde die Gelegenheit nutzen, um zu dem zweiten Film überzugehen, über den wir reden wollten, und dich direkt fragen, How is Katja? Das ist nicht nur der Filmtitel, sondern natürlich auch eine der Fragen, die der Film aufwirft. Vielleicht kannst du uns kurz in den Film einführen.
Ja, die Regisseurin heißt Kristina Tynkiewicz. Der Film heißt im Originaltitel Jak tam Katja und stammt aus der Ukraine. Es steht das Jahr 2022 drauf, allerdings ist er eindeutig vor dem Krieg gedreht. Er spielt, wenn ich mich da nicht täusche, in Kiew und in einer noch friedlichen Ukraine. Das heißt, tatsächlich ist der Krieg und auch der Vorkrieg, den wir auch schon in Monaten vor dem Februar 2022 ja erleben konnten, der ist in diesem Film überhaupt nicht präsent. Sehr wohl präsent ist die ukrainische Politik und die ein bisschen der innere Zustand der Ukraine, denn man bekommt mit aus gelegentlichen Fernseh- und Nachrichtenausschnitten, dass gerade in der Stadt ein Bürgermeisterwahlkampf stattfindet und sich unter anderem eine Frau dafür bewirbt. Und das spielt eine wichtige Rolle, denn die Hauptfigur, das ist nicht Katja des Titels, sondern die Hauptfigur heißt Anna, ist eine ungefähr 40-jährige Ärztin, die im Rettungswagen als Ärztin einen Einsatz hat. Wir kennen andere solche Filme, in denen der Rettungswagen die ganze Zeit durch den Film fährt und dann in irgendeiner Weise uns vor allem diese Figuren da drin präsentiert. Dies ist nicht so ein Film, sondern die Anna wird uns am Anfang vorgestellt, weil sie ein Apartment, ein noch zu bauendes, noch also ein Rohbau eines Apartments besichtigt mit ihrer Tochter, und das ist Katja, die sie beziehen wollen, und wir kriegen mit, die haben nicht viel Geld, sie hat viele Jobs. Anna lebt zusammen mit ihrer Schwester, die keine Arbeit hat, und ihrer Mutter, die zumindest eine beginnende Demenz hat und gepflegt werden muss, zusammen in einem sehr kleinen, offenbar noch aus sozialistischen Zeiten stammenden Apartment, und hat nur ein Zimmer für sich und ihre Tochter. Und sie will unbedingt, dass ihre Tochter ein eigenes Zimmer hat. Die Tochter ist 11 und bewegt sich viel in den sozialen Netzwerken, ist ziemlich wach und smart, und die haben auch ein gutes Mutter-Tochter-Verhältnis. Wir kriegen schon mit, dass die Mutter eine Mutter ist, die sich sehr stark um ihre Tochter kümmert, die immer genau wissen will, wo sie ist, wie es ihr geht, und auch so ein bisschen verfolgt, was die macht, damit sie keinen Quatsch macht. Und wir bekommen mit, es wird Geld gespart, und auch die Tochter freut sich sehr auf dieses neue Apartment. Und natürlich, wenn man so einen Filmtitel liest und schon ein paar Filme gesehen hat und dann diesen Anfang erlebt, dann ahnt man schon, dass da eine Menge schiefgehen wird und dass das so nicht aufgehen wird oder zumindest erhebliche Schattenseiten hat, wie wir das auch sehen werden. Es ist immer die Frage, was man bei so einem Film verrät. Was man in jedem Fall verraten kann, ist, also es gibt keinen Vater, den wir irgendwie kennenlernen dazu, zu der Tochter. Es gibt einen Liebhaber, der aber selber verheiratet ist von Anna. Die treffen sich gelegentlich in anderen leerstehenden Apartments. Und nach so einigen Tagen, wo wir einfach mal den Alltag dieser Menschen kennenlernen, ist es dann so, dass die Tochter Katja einen schweren Unfall hat. Und den erlebt auch Anna mit, leistet erste Hilfe, und dann ist Katja im Krankenhaus. Und was dann sehr schnell passiert, ist, dass auf zwei Ebenen die Situation eskaliert, nämlich man braucht Medikamente. Die Gesundheitsversorgung in dieser Ukraine, wie sie hier geschildert wird, ist miserabel und ist in jedem Fall auch sehr ungleich, dass also nur die reichen Leute sich wirklich die nötigen Medikamente verschaffen können. Und das muss Anna schon gewusst haben, denn sie ist ja immerhin Ärztin, und hier erlebt sie gewissermaßen das am eigenen Leib, was sie vorher schon oft praktiziert hat auf der anderen Seite. Und wobei es keinesfalls so geschildert wird, dass quasi moralisch jetzt eine Rechnung beglichen wird, also Anna jetzt mal das zurückkommt, was sie vielleicht vorher selbst exekutiert hätte, damit hat das nichts zu tun. Und was wir stattdessen, dass wir dann auch noch erleben, ist, dass sie Anna ziemlich schnell angesprochen wird von einem Mann, der offensichtlich eine Art Bote ist, vielleicht auch ein Anwalt jedenfalls, der Bote ist, der Mutter derjenigen, die dieses Auto, der Unfallfahrerin, das ist eine junge Frau. Und die Mutter ist, wie sich herausstellt, genau jene Bürgermeisterkandidatin, die wir vorher schon im Fernsehen ein paar Mal in kurzen Spots erlebt haben. Insofern findet hier eine Verquickung statt zwischen der privaten Situation mit all den Seiten, die ich gerade beschrieben habe, und der, wenn man so will, gesellschaftlichen und politischen Situation in der Ukraine vor dem Krieg. Und das ist natürlich, macht diesen Film, wie mir scheint, sehr brisant jetzt auf der inhaltlichen Ebene schon mal. Bisher reden wir ja noch gar nicht über die Form. Auf der inhaltlichen Ebene ist das natürlich ein auch sehr bitteres, auch kritisches Porträt der innenpolitischen und auch rechtsstaatlichen, gesellschaftlichen Situation der Ukraine, die einfach als in sich korrupt, mafiös und außerdem sehr, sehr ungleich zwischen Reich und Arm, sehr ungleich dargestellt wird. Der Stil des Films ist ein realistischer, ein teilweise auch naturalistischer. Es ist sicherlich relativ konventionell, wie da erzählt wird, scheint mir. Das heißt, es ist nicht ein Film, der seine Form in den Vordergrund schiebt, weder dadurch, dass er etwa jetzt besonders schnell und dramatisierend geschnitten wäre, noch dadurch, dass die Musik eine große Rolle spielt, dass es gewissermaßen die Musikgefühle evoziert, die der Zuschauer nicht von selber hat, noch dass der Film jetzt mit zum Beispiel mit besonders langen Einstellungen arbeiten würde, sondern in dem Sinn konventionell, dass er so diesen mittleren Realismus hat, aber schon einen Kinorealismus, scheint mir kein Fernseherzählweise. Ich habe überlegt, mit was man das vergleichen kann. Mir ist nicht viel dazu eingefallen jetzt, dass ich einen bestimmten Regisseurin oder Regisseur im Kopf hätte. Vielleicht fällt dir mehr ein dazu, Frederik.
Ja, ich glaube, das ist, das klingt dann schnell negativ, wenn man konventionell sagt. Was hier, glaube ich, zutrifft, ist, dass es ein Film ist, der sich sehr stark auf die Figuren und tatsächlich ihre psychologischen Zustände und dann die Verbindung eben davon mit sozialen Fragen, politischen Fragen herausarbeitet und das eben auf eine Art und Weise tut, ohne Ablenkung. Und diese Konzentration dann, das ist, also wenn ich mich nicht täusche, ist das ein erster Film, ist ein Debüt. Dann ist diese Konzentration und auch, finde ich, diese Unmittelbarkeit der Bedeutung dieser Konflikte irgendwie herauszuarbeiten und das auf eine, finde ich, obwohl die Konflikte sehr groß sind und existenziell, weil es eben um das Leben, um das Überleben dieser Tochter geht, macht sie das auf eine ziemlich elegante Art und Weise, die eben einen nicht anspringt. Und das ist, finde ich, schon eine Kunst, gerade bei einem Film, der eben solche Sachen wie Korruption, die Verflechtung anspricht, die irgendwie in dann dieser Gesellschaft irgendwie auftaucht. Und das in einem Land, das eben ja nicht erst seit dem Krieg, sondern schon vorher sehr stark damit beschäftigt ist, als Nation irgendwie zu bestehen und auch viel darüber nachdenkt, eben was sind wir für eine Nation und wie können wir als Nation unabhängig von Russland bestehen. Insofern finde ich, dass geht hier der Stil und die Erzählung tatsächlich sehr gut Hand in Hand.
Ja, ich sehe das genauso wie du, Frederik. Der Film läuft übrigens er ist ein Debüt und der läuft in dem Concorso Cineasti del Presente, also in dem zweiten Wettbewerb, der hier in Locarno stattfindet. Also er kann nicht den Goldenen Leopard gewinnen, aber er kann dort einen Preis, auch mit Geld verbundenen Preis gewinnen. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz interessante Erfahrung ist, weil das ist unbedingt ein Film, das muss man in diesem Fall dazu sagen, und die Frage ist nicht böse gemeint, der hier auch laufen würde, wenn in der Ukraine kein Krieg stattfinden würde. Es ist nicht ein Film, der nur deswegen läuft, weil man da irgendwelche politischen oder kulturellen Bonuspunkte verteilen möchte, sondern es ist ein Film ganz aus eigenem Recht, der gut gemacht ist und der es verdient hat, die Aufmerksamkeit einfach als Film zu bekommen. Und der aber natürlich andererseits, wie jeder ukrainische Film, heute nicht so gesehen wird, wie wir ihn noch vor einem halben Jahr gesehen hätten. weil wir auch noch andere Dinge hineinlegen. So wie ich jetzt gesagt habe, eben in meiner Beschreibung, dass das ein Film ist, der uns etwas zeigt, wovon im Augenblick nicht viel die Rede ist, nämlich die inneren Probleme der Ukraine und auch die Korruption, die fehlende Rechtsstaatlichkeit, also alle möglichen Dinge, die die Ukraine eigentlich von Westeuropa entfernen und die wir aus guten politischen Gründen im Augenblick nicht in den Vordergrund drängen. Davon erzählt aber dieser Film, weil er in einem anderen Zusammenhang entstanden ist und vielleicht auch ganz andere Absichten gehabt hat, ursprünglich mal, als das, wie er dann heute wahrgenommen wird.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt stellt. Und wir sehen den Film jetzt. Insofern, finde ich, kann man da offen drüber reden. Also wir kennen ja ähnliche Geschichten aus Ländern wie Rumänien, aus Serbien, aus vielen osteuropäischen Ländern sind die Beschäftigung mit Korruption und dem System von Politik über eben sowas wie hier das Krankenhaussystem oder das Gesundheitssystem, solche Beschäftigungen und Abarbeitungen mit Zusammenhängen, die gegen die Personen irgendwie als Einzelne wenig auszurichten haben, das sind bekannte Topoi. Die sind jetzt aber für uns natürlich im Zusammenhang mit einem ukrainischen Film, stellen die sich sofort anders, weil man jetzt naheliegend irgendwie fragen würde, inwiefern arbeiten die Filme für ein Nation Building, für eine Idee eines Zusammenhalts. Und man könnte, wenn man glaubt, dass Filme so funktionieren, was ich nicht tue, könnte man natürlich irgendwie dem Film als, sagen wir mal jetzt, autoritärer Herrscher, könnte man irgendwie so einen Film irgendwie unterstellen, dass er irgendwie an der Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts arbeitet. Das wäre jetzt irgendwie so eine ganz extreme Lesart. Ich glaube, dass Filme natürlich auf eine andere Art und Weise wirken, nämlich als Auseinandersetzung mit dem, was einen umgibt, und letztlich auch Filme, die sich kritisch auseinandersetzen mit dem Leben, das man erfährt oder erfahren kann, im Gegenteil, gerade die zum Zusammenhalt beitragen.
Das berührt einen ganz wichtigen Punkt, weil wir ja auch in Zusammenhängen, die nichts mit dem Kino zu tun haben, schon diese an Kunst, die Herangehensweise auch kennen, ob ein Kunstwerk gerade opportun ist, ob es gerade opportun ist, etwas zu sagen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Bücher, zum Beispiel sexuelle Verhältnisse zwischen Erwachsenen und Kindern oder Jugendlichen auf eine positive Art geschildert sind, wo man mit guten Gründen sagt, vor dem Hintergrund der Missbrauchsdebatten und Pädophilie-Debatten ist das vielleicht jetzt gerade kein guter Zeitpunkt oder könnte man so etwas missverstehen. Und genauso wird es auch Leute geben, die vielleicht sagen, gerade weil die Ukraine ja eine Demokratie ist, mit allen Einschränkungen, die man jetzt vielleicht auch dazu noch machen könnte, aber schon, dass das vielleicht dieser Film nicht opportun ist, weil er eigentlich die nicht demokratischen Seiten der Verhältnisse dort in den Vordergrund rückt und dass das vielleicht zu anderen Zeiten ganz schön und gut ist, diese Kritik zu üben, aber jetzt gerade, wo die Ukraine die Unterstützung aller Demokratien des Westens braucht, eben nicht opportun sei. Also solche Debatten, die haben wir allerdings jetzt auch ein bisschen konstruiert, scheint mir, denn ich habe sie zumindest in Locarno nicht gehört, aber ich habe es bei mir selber die Überlegung gemerkt, okay, wie sehe ich jetzt eigentlich diesen Film und versucht nachzudenken, wie würde ich ihn gesehen haben, wenn ich nicht, wenn es halt keinen Krieg gäbe. Ist auch die Frage, ob ich reingegangen wäre, weil natürlich, man guckt immer viele Filme und ich hatte mir schon vorgenommen, mir die ukrainischen Filme hier anzuschauen, so wie ich mir auch russische Filme hier anschaue, weil einfach das zwei Länder sind, die mich gerade beschäftigen. Und ich habe andererseits, hatte ja vorher auch schon von dir, Frederik, gehört, dass der Film interessant ist. Und das wäre natürlich auch, wenn er aus einem ganz anderen Land käme, ein Kriterium, da reinzugehen und mir den anzuschauen, wenn es gerade passt.
Hauptsache, ich habe den Film empfohlen. Vielleicht kannst du direkt im Anschluss etwas über einen weiteren ukrainischen Film sagen, den du hier gesehen hast, nämlich in der Settimana della Critica.
Ja, das ist ein Film, der heißt Hamlet-Syndrom. Der ist Das ist ein Film, ein Dokumentarfilm, der essayistische Seiten hat, also Dokumentar-Essay könnte man ihn auch nennen. Das ist so, dass in der Sette Manna, der Kritiker, ich sitze da dieses Jahr in der Jury, da kommen wir vielleicht noch drauf, in der laufen ja nur Dokumentarfilme in diesem Sinne. Er ist gemacht von zwei seit langer Zeit in Berlin lebenden, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft in Berlin lebenden, aber muss man dazu sagen, polnischstämmigen Regisseurinnen, nämlich Elvira Neviera und Piotr Rosolowski. Die haben auch schon andere Filme gemacht, Dokumentarfilme, und die haben mehrere Jahre an diesem Film gearbeitet, der vor allem 2020 gedreht wurde. Da gab es eine Aufführung im Theater in Charkiw von einer Inszenierung, nicht unbedingt Shakespeares Hamlet, sondern Shakespeares Hamlet bietet das Material. Es ist eine von Heiner Müllers Hamlet-Maschine inspirierte Entfaltung des Hamlet-Stoffes zusammen mit dem Hintergrund der ukrainischen Erfahrung und auch der ukrainischen Gesellschaft, insbesondere auch der Erfahrung des immer wieder aufflammenden gewalttätigen Konflikts im Donbass und der Krim-Invasion 2014 und all dem. Das ist deswegen wichtig, weil es gab tatsächlich diese Aufführung, diese Performance, die kann man auch als Ganzes anschauen. Es gibt da sogar untertiteltes Material. Wir sehen von der Performance selber nur ganz wenige Minuten im Film. Was wir sehen, sind insbesondere die Proben und auch die Diskussionen um die Figur der Hamlet und um die eigenen Erfahrungen der Protagonistin. Dazu komme ich gleich noch drauf. Und wir sehen die Regisseurin, die vor allem Fragen stellt. Und wir sehen dann fünf, also es sind zwei Schauspielerinnen, es sind drei Schauspieler, von denen einer sich als queer definiert und auch über das Queer-Sein und überhaupt über das Dasein der LGBTQ-Menschen in der Ukraine spricht. Der kommt auch interessanterweise aus dem Donbass. Die kommen aus allen Teilen der Ukraine, aus Kiew, aus dem Westen, aus dem Osten. Und drei von ihnen haben militärische Erfahrungen. Einer war Sanitäter in den Konflikten seit 2014 und zwei waren an der Front als Kämpfer. Eine davon ist eine Frau, die auch auf dem Maidan war, die auch schwer verwundet wurde. Und auch der Mann hat extreme Situationen erlebt, ist gefangen geworden, ist relativ bekannt in der Ukraine, deswegen, weil er auch als Sänger schon im Fernsehen aufgetreten ist. Und sie sind professionelle Schauspieler, das muss man dazu sagen. Also es sind nicht Laien, die gecastet wurden. Und wir bekommen gewissermaßen als Zuschauer, insofern schließt sich da der Kreis zu Helena Wittmanns Film, wir bekommen Material präsentiert. Allerdings wird das Material viel stärker von den Protagonistinnen selber interpretiert. Und es lebt von den schweren Erfahrungen, die die haben, persönliche Erfahrungen, die auch dadurch gespiegelt sind, dass wir alle Protagonisten auch mal begleiten zu ihrer Familie. Wir sehen sie mit Mutter beziehungsweise Vater. Wir erleben hier im Hintergrund auch, by the way, darum ist es so laut, das Leben auf der Piazza kurz vor dem eigentlichen Piazza-Ereignis wird hoffentlich gleich wieder etwas leiser. Und diese ganzen Figuren, die werden durch die Regisseurin, die gewissermaßen unsere Stellvertreterin ist. Wir lernen das Leben dieser fünf Schauspieler kennen, aber wir lernen die Regisseurin eigentlich ziemlich wenig kennen. Die hat eher die Perspektive, auch unsere Fragen zu stellen. Und ein bisschen durch ihre Fragen, durch ihre Inszenierung und durch das Wiederunterpegeln von Situationen, die eskalieren, dass eine Frau weint, dass zwei Figuren oder zwei Schauspieler sich total streiten, weil sie sich durchaus auch nicht einig sind. Die Regisseurin, die lenkt das alles ein bisschen. Und die Filmemacher, so wurde mir erzählt, weil ich ein Interview mit den Machern dann geführt habe, die haben sich auch sehr im Hintergrund gehalten und haben gar nicht, es war klar, dass es einen Dokumentarfilm geben würde, aber es war nicht klar, was das überhaupt für ein Film wird, sondern sie haben erst mal beobachtet. Und wenn man das überhaupt auf einen Satz bringen will, diese extrem vielfältigen und facettenreichen Erfahrungen, dann ist das die, dass Vorstellungen von Krieg, von Gewalt, von Trauma, auch von Nation, auch von Frieden, auch von Kriegszielen, dass diese Vorstellungen halt nicht in irgendeiner Weise als geschlossene existieren, sondern dass die individuell sind und dass die in jedem Menschen sich ganz anders artikulieren, der in diesem Film auftritt. Und dieses Pluralisieren solcher Erfahrungen, das gibt dem Film aus meiner Sicht schon wieder eine subversive Komponente, weil hier auch der jetzt zum Beispiel wieder im Krieg ist, als Offizier an der Front, der sagt, dass man angesichts des Todes eigentlich zum Egoisten wird und dass da Nationen überhaupt nichts zählt. Also die Vorstellung, dass da nur so heiße Patrioten kämpfen würden an der Front, das ist, glaube ich, auch eine total naive Vorstellung. Also es ist umso bemerkenswerter und möglicherweise auch wichtiger zu wissen, dass einer, der so etwas sagt, jetzt auch an der Front kämpft. Und anders geht es auch eigentlich den übrigen nicht, die da reden.
Inwiefern ist dieser Film, der sehr komplex und vor allem ebenenreich irgendwie klingt, repräsentativ für das, was du in der City Manna della Critica gesehen hast? Du hast jetzt schon ein paar der Filme, noch nicht alle gesehen. Es geht jetzt auch nicht darum, herauszufinden, für welchen Film du stimmen würdest, aber einfach so einen Eindruck zu bekommen, was ist das für eine Sektion, was sind das für Dokumentarfilme?
Ja, ich will nur vorausschicken, dass das Hamlet-Syndrom, das ist ein Film, der auch deutsch koproduziert ist von einer Berliner Firma, den Kundschafter Filmproduktion. Und das bedeutet auch, dass er nach Deutschland kommen wird, einen Verleih hat und auch bei der Doc Leipzig laufen wird, meines Wissens. Das darf man hoffentlich schon sagen. Und wenn nicht, dann habe ich es jetzt trotzdem gesagt und wir vergessen es alle wieder. Da kann man ihn dann sehen. Der Film ist einerseits nicht repräsentativ, weil einen so essayistischen Film habe ich sonst nicht gesehen bisher. Andererseits ist er insofern dann durchaus repräsentativ, weil keiner der Filme, die wir gesehen haben, ein ganz konventioneller Dokumentarfilm war bisher, sondern es fast immer Filme oder eigentlich immer Filme sind, die durch irgendwelche Elemente bereichert sind, die subjektiver sind und die auch oft poetische Ebenen eingezogen bekommen. Und nebenbei natürlich das tun, was Dokumentarfilme tun, nämlich etwas dokumentieren, von dem der unausgesprochene Vertrag mit dem Zuschauer auch existiert, besteht, dass dieses, was dokumentiert wird, auch wirklich da ist, dass das nicht erfunden ist. Auch wenn wir jetzt gleich ein langes Gespräch führen könnten über den Realismus im Dokumentarfilm, weil natürlich Wirklichkeiten immer auch konstruiert sind, die da gezeigt werden. Aber es ist eben was anderes, als das, wenn Schauspieler Figuren spielen würden, was in einem der Filme auch passiert, wo es einfach das ist ein Film, der handelt von den Nachwehen des Bürgerkriegs in Bosnien. Und da wird die Mutter von Opfern, die wird von einer Schauspielerin gespielt, weil man da auch in diese Figur mehrere Erfahrungen einfließen lässt. Das macht der Film immer transparent dann. Man auch die realen Figuren schützen will und auch ihre Namen schützen will, sowohl wie auch die Erfahrungen selber. Und deswegen fließen die Erfahrungen in einer gewissermaßen Kunstfigur dann zusammen, die von einer Schauspielerin gespielt wird. Das ist aber eben, wie gesagt, transparent und insofern dann auch ganz legitim. Insgesamt bin ich von der Reihe angetan. Ich komme jetzt tatsächlich zum 15. Mal nach Locarno. Ich habe noch nie die ganze Settimana gesehen in diesen bisher 14 Jahren. Und dachte schon mehrfach, ich habe vielleicht auch einfach was versäumt, weil ich in die Settimana immer nur so gegangen bin, wenn gerade Zeit war. Das ist halt eine der Nebenreihen. Und dann gibt es diese zwei Wettbewerbe hier in Locarno, die man sich eher anschaut, von denen ich jetzt ein bisschen weniger sehe. Und dann gibt es die Retrospektive. Es sind Filme, die sich eigentlich alle lohnen, dass man sie sieht und von denen auch, glaube ich, mehrere ganz gute Chancen haben, nach Deutschland zu kommen. Was ich an Dokumentarfilmen immer spannend finde, ist natürlich, dass ich in Welten eintauche, in die ich niemals im Leben eintauchen würde. Und da ist jetzt dieses Hamlet-Syndrom gar nicht so ein gutes Beispiel gewesen. Es gab zum Beispiel am Anfang, haben wir einen Film gesehen über Altenversorgung und Altenpflege, auch Gesundheitssysteme im Übrigen in Finnland. Und das ist etwas, wenn ich die Beschreibung nur gelesen hätte, sage ich ganz offen, hätte ich mir das nicht angeschaut, weil ich denke, okay, was interessiert mich? Das interessiert mich einfach nicht so. Auch wenn alle Themen irgendwie wichtig sind. Aber da ich ihn sehen durfte im Nachhinein, habe ich dann einen total interessanten Film gesehen und habe auch gesehen, was man mit klugen Zugängen aus einem erstmal ein bisschen drögen, spröden Thema und auch aus einem Thema, wo jeder oder wo ich jedenfalls dann glaube, in dieser unendlichen Arroganz dann zu wissen, was da ungefähr geboten wird. Und dann wurden mir Sachen erzählt, die überhaupt nicht auf so berechenbar waren und die sehr überraschend für mich waren, zu denen mir die Fantasie gefehlt hat. Und das fand ich total gut, dass man sowas erlebt. Also insofern macht es Spaß in der Setemann.
Okay, das war jetzt, glaube ich, unser Podcast zu diesen drei Filmen und dem kleinen Ausflug zur Settimana della Critica, die hiermit als Empfehlung für diese Reihe und als Empfehlung gegen die eigenen Vorurteile ins Kino zu gehen gelten kann. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.